Ihr dürft das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 2. Matthäus präsentiert uns Jesus als den im Alten Testament verheißenen Messias, den Retter, den König der Juden. Er hat uns seinen Stammbaum gezeigt, er ist ein Nachkomme Abrahams und ein Nachkomme von König David, direkt durch seine Mutter, die nicht königliche reine Linie sozusagen, und dann adoptiert durch Josef, seinen Stiefvater, die königliche Linie. Und dann letzte Woche haben wir über die Jungfrauengeburt gesprochen und wir haben gesehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie Jesus wirklich alle Prophetien erfüllen konnte. Jesus ist ganz sicher der Einzige, der den richtigen Stammbaum vorweisen konnte. Und die Frage ist jetzt natürlich, hat ihn irgendjemand anerkannt als Messias, als König der Juden? Und die Antwort ist ja, wenn auch nicht die, von denen wir es erwartet hätten. Wir sehen heute ein paar Überraschungsgäste. Lasst uns lesen Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Bethlehem war eine kleine Stadt, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Und König Herodes, von dem hier die Rede ist, den möchte ich euch mal kurz vorstellen, ist eigentlich jemanden, den man besser nicht kennengelernt hat. Er war ein Idumäer, das heißt, er war ein Nachfahre von Esau. Circa 100 Jahre zuvor wurden die Idumäer oder Edomiter zwangsbekehrt zum Judentum. Und äußerlich hat der König Herodes dem Judentum gepflegt, aber trotzdem wollten die Juden den Herodes nicht als echten Israeliten akzeptieren. Aber Herodes hat sich gegen die reine jüdische Linie der Makkabäer durchgesetzt. Das waren diejenigen, die die Juden von den Syrern befreit haben in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und mit der Unterstützung der Römer ist Herodes der Große 37 vor Christus an die Macht gekommen und er wurde zum König der Juden. Er hat regiert bis 4 vor Christus, dann ist er gestorben. Aber er war nicht beliebt, er war nicht akzeptiert wirklich von den Juden. Herodes war auch ein kleiner Mann, vielleicht hat er auch da einen Komplex gehabt davon. Auf jeden Fall war er ein sehr ungemütlicher Kerl, sehr machthungrig, sehr paranoid. Er wollte unbedingt anerkannt werden von den Juden. Versuchte das Gesetz zu halten und er war einer der größten Baumeister der Antike. Er wollte wohl seinen Komplex dadurch abarbeiten oder Anerkennung von den Juden auch bekommen dadurch. Er hat viele großartige Bauwerke in Jerusalem bauen lassen. Er hat den Tempel bauen lassen. Das war ein wunderbares Kunstwerk, ein wunderbares Gebäude. Masada, Caesarea am Mittelmeer. Aber es hat alles nichts genutzt. Trotzdem wurde er von den Juden gehasst. Und der Herodes war überhaupt nicht zimperlich, wenn es um den Erhalt seiner Macht ging. Er hat nach und nach alle Nachkommen der Makkabäer-Familie umbringen lassen, inklusive seiner geliebten Frau Marianne, die er eigentlich geliebt hat. Aber irgendwie hat er das Gefühl gehabt, sie könnte ihm in seiner Machtpolitik da irgendwo im Weg stehen oder ihm hintergehen. Also er hat seine Frau umbringen lassen, auch ihre Mutter und auch die beiden Söhne, die er mit ihr gehabt hat, den Alexander und den Aristobul. Er hat auch den Hohenpriester Israels umbringen lassen, das war ein Bruder seiner Frau. Insgesamt hatte Herodes 8 Frauen, davon hat er mindestens 6 umbringen lassen und auch mindestens 15 seiner eigenen Söhne. Also das allein illustriert schon, welchen Geistes der Herodes war. Der war paranoid, der hat jeden, der ihn irgendwie dem Thron streitig machen könnte, als Feind gesehen, als Konkurrenz gesehen, und der war dann seines Lebens nimmer sicher. Der römische Kaiser Augustus hat über Herodes gesagt, es ist sicherer, sein Schwein zu sein, als sein Sohn. Die Juden haben Schweine nicht gegessen. Das ist auch ein Wortspiel im Griechischen. Wort Sohn und Schwein hat einen ähnlichen Klang. Noch am Sterbebett hat Herodes die angesehensten Männer Israels festnehmen lassen und in die Rennbahn in Jericho einsperren lassen. Und er hat den Befehl gegeben, wenn er stirbt, dass auch diese Männer umgebracht werden sollen, weil er hat gewusst, wenn er stirbt, wird keiner um ihn trauern, aber er wollte, dass trotzdem getrauert wird. Gott sei Dank wurde der Befehl nicht ausgeführt. Nach dem Tod von Herodes dem Großen, er ist an der Krankheit gestorben, wurde sein Reich aufgeteilt auf drei seiner Söhne. Das war einerseits der Herodes Antipas, der hat das Gebiet um Galiläa und Perea bekommen. Das war derjenige, der Johannes den Täufer umbringen ließ und zu dem der Pilatus den Jesus geschickt hat, um ihn zu verhören. Zweiter Sohn war Herodes Archelaus. Den sehen wir hier später auch noch in unserem Text. Der hat das Gebiet von Judäa bekommen, also in Süden, Samaria, Idumea, heutige Jordanien. Und dann gab es noch einen Herodes Philippus, der hat die Golanhöhen bekommen und die nördlichen Gebiete. Und dann hatte Herodes einen ermordeten Sohn, den Aristobul, habe ich schon erwähnt, und der hatte wieder einen Sohn und der hieß Herodes Agrippa der Erste. Der hat einige Zeit später dieses Reich von Johannes dem Großen wieder geeint unter seiner Herrschaft. Und auch ihn sehen wir in der Bibel, er hat Jakobus, den Bruder von Johannes, also einen der Söhne des Zebedäus, töten lassen. Er hat den Petrus gefangen nehmen lassen, den dann ein Engel wieder befreit hat. Und er ist derjenige, der in der Apostelgeschichte 12 in Caesarea gestorben ist. In Apostelgeschichte 25 und 26 sehen wir noch einen Herodes Agrippa den Zweiten. Das war, wie ihr schon ahnen könnt, der Sohn von Herodes Agrippa dem Ersten. Und er ist derjenige, vor den der Paulus gebracht wurde, um ihn zu verhören. Und Paulus hat versucht, ihn zu bekehren. Also ein bisschen kompliziert in der Bibel. Wir haben einige mit dem Namen Herodes. Vier genau, die erwähnt werden. Alle vier von denen waren keine Engel. Aber Herodes der Große, der war der Allerschlimmste von allen. Ein geschickter Politiker, ein genialer Baumeister, aber ein brutaler Machtmensch, krankhaft, misstrauisch. Es war lebensgefährlich, ihm in die Quere zu kommen. Und dieser herrschsüchtige, brutale König hat reagiert zu der Zeit, als Jesus geboren wurde. Und dann lesen wir hier, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Oh oh. Das Wort Weise ist das Wort, oder in der Einzahl, das Wort Magos, das Wort Magier oder auch Magistrat, kommt von dieser Wortwurzel. Sie kamen aus dem Gebiet von Babylonien und das waren Sterndeuter oder Astronomen, würden wir heute sagen. Und sie waren Berater des Königs von Babylonien, also mächtige Männer. Und einer von ihren Jobs war, Könige einzusetzen. Es waren nicht die heiligen drei Könige, das ist eine Tradition, die sich später entwickelt hat, weil sie drei Gaben zu Jesus gebracht haben. Also wahrscheinlich waren es viel mehr. Wahrscheinlich war das eine große orientalische Karawane mit Kamelen, mit Bewachungsschutz, Begleitschutz. Also denkt an Araber. Das passt so, ist so Traumschiff-Feeling, gell? Araber mit Turbanen, Kamelen, Soldaten. Also das hat richtig Aufsehen erregt, dass diese Minister, sagen wir mal, aus dem Nahen Osten nach Jerusalem gekommen sind. Und sie sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Herodes reagiert hat, als er die Nachricht begonnen hat? War nicht erfreut, hat die Panik bekommen, oh, die Königsmacher sind in Jerusalem, die haben den Stern von einem neuen jüdischen König gesehen, sprechen von einem König der Juden, der geboren worden ist. Hey, was soll das? Ich bin der König der Juden. Wir lesen im Vers 3, als aber der König Herodes es hörte, wurde er sehr bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Wenn Herodes bestürzt war, dann ist ganz Jerusalem nervös geworden. Wie haben diese Weisen aus dem Osten gewusst, dass der König der Juden, der Messias, kommen sollte? 500 Jahre zuvor war einer von ihnen der mächtigste Mann in Babylonien nach dem König. Warum? Weil er den Traum von Nebukadnezar erzählen konnte und deuten konnte. Und er war ein Jude. Er kannte die Prophetien des Alten Testaments. Sein Name war Daniel. Genau. Die jüdischen Legenden sagen, dass Daniel sogar dieses Amt der Weisen begründet hat. Und Daniel selbst in Daniel 7 hat die genaue Zeit prophezeit, wann der Messias kommen sollte. Und er hat seinen Kollegen dort in Babylonien wohl auch die Prophetien über den Messias gelehrt. Zum Beispiel 4. Mose 24, da spricht Bileam, dieser schräge Vogel im Alten Testament, und der prophezeit, es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ist auch interessant hier in dem Kontext, ein Name von diesem verheißenen König Israels war Stern. Er war der erste Star, könnten wir sagen. Und dann haben wir 1. Mose 49, Vers 10, da wird prophezeit, nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Das war auch ein messianischer Titel. Und natürlich Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. 2. Samuel 7 wird prophezeit, dass der Herrscher auf Davids Thron sitzen wird, dass er ein Nachkomme von David sein wird. Das haben wir uns schon angesehen. Und dann natürlich diese gute alte Verheißung an Vater Abraham, dass durch ihn gesegnet werden sollen alle Nationen. Und ich vermute mal, dass der Daniel seinen Magoi-Kollegen über das Kommen des Messias gelehrt hat und ihnen das weitergegeben hat. Und sie haben nach dem Messias Ausschau gehalten. Im Vers 2 sagen sie, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Und das finde ich cool. Gott trifft uns dort, wo wir sind. Das waren Sternbeobachter und Gott hat sich ihnen durch die Sterne offenbart. Und es gibt viele, die zu den Sternen aufgeschaut haben und die Gott gefunden haben. Isaac Newton, der große Physiker, Mathematiker und Astronom, hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine höchste und letzte Erkenntnis. Und der deutsche Astronom Mädler, das war der Schöpfer der ersten Mondkarte, hat gesagt, ein ernster Naturforscher kann kein Gottesleugner sein. Denn wer gleich ihm so tief in die Werkstatt Gottes geblickt und Gelegenheit hat, die ewige Weisheit zu bewundern, der muss vor dem Walten des höchsten Geistes seine Knie beugen. Psalm 19 sagt uns, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Also wenn ein Mensch mit unvoreingenommenem Herzen, mit offenem Herzen, offenem Denken die Schöpfung betrachtet, diese Komplexität, dieser wunderbare Plan, wo jedes Detail zusammenpasst, von der kleinsten Zelle bis ins Universum, die Sterne, der wird zu dem Schluss kommen, dass unser Universum ein intelligentes Design, intelligent Design ist das moderne Wort, ist, dass ein intelligentes Wesen uns und dieses Universum geschaffen hat. Und ich meine, wenn dem so ist, dann ist es auch völlig klar, dass unser Leben was mit ihm zu tun hat, dass der Sinn unseres Lebens was mit ihm zu tun haben muss. An die Schöpfungskraft des Zufalls zu glauben, finde ich total unlogisch und total unvernünftig. Es wird kein Mensch glauben, wenn ich jetzt erzählen würde, okay, schau mal, hier draußen steht ein Space Shuttle oder ein Flugzeug. Weißt du, wie das zustande gekommen ist? Da gab es vor Millionen von Jahren eine Explosion auf einer Müllhalde und dann ganz zufällig, über ganz viele Zufälle, hat sich jedes einzelne Teil entwickelt von diesem Flugzeug und ganz zufällig am selben Ort und ganz zufällig hat es alles zusammengepasst und es hat sich zufällig von selbst durch Zufälle zusammengebaut und deswegen ist das Flugzeug heute hier. Wer kann das glauben? Kein Mensch, oder? Und allein unser Körper ist viel, viel komplexer als dieses Flugzeug. Ich habe zu viel Statistik gehabt in meinem Leben, um zu glauben, dass wir durch Zufall entstanden sind. Nee, wir wissen, in dem Flugzeug stecken Tausende, zigtausende Mannstunden von intelligenten Menschen drin, die das designt haben. Und genauso, wenn wir die Schöpfung betrachten, unvoreingenommen, ohne Manipulation jetzt, und wir werden sehr manipuliert in der Schule schon, dann werden wir sehen, dass wir von einem intelligenten Wesen geschaffen sind, eben von Gott. Und auch wenn wir in unser Herz schauen, dann finden wir, was die Bibel sagt, dass da ein Gesetz ist in unserem Herzen. Ein Gesetz, das uns sagt, was wir tun sollen oder tun sollten. Zumindest, wir tun es ja nicht immer. Aber unser Gewissen gibt uns dann auch Zeugnis, wenn wir nicht das Richtige tun. Und das ist universell, das ist nicht nur irgendwie von der Gesellschaft oder der Kultur beeinflusst. Es ist ein universelles Gesetz, so wie mathematische Gesetze universell gelten. Wer sich damit tiefer befassen will, kann gerne C.S. Lewis lesen. Die Abschaffung des Menschen ist ein geniales Buch. Aber wenn da ein Gesetz ist, das wir in uns finden, dann ist es nur logisch anzunehmen, dass es einen Gesetzgeber gibt. Und wir können auch erkennen, dass wir ein Problem mit ihm haben, denn unser Gewissen bezeugt uns, dass wir dieses Gesetz nicht gehalten haben. Dass die Beziehung mit diesem Gesetzgeber nicht in Ordnung ist. Und dann lernen wir hier in der Bibel, in Gottes Offenbarung, dass schon von Anfang der Menschheit an dieser Gesetzgeber Gott die Verheißung eines Retters gegeben hat, der uns erlösen wird, der uns freikaufen wird von unserer Schuld, der uns versöhnen wird mit Gott, eben der Messias Jesus. Und es gibt im Alten Testament hunderte Prophetien über diesen Retter. Wann und wo er geboren werden wird, wo er aufwachsen wird, aus welcher Familie er kommen wird, was er tun wird, dass er heilen wird, dass er Wunder tun wird, wie er sterben wird, bis ins kleinste Detail, dass sein eigenes Volk ihn anklagen wird, dass er verraten werden wird von einem Freund für 70 Silberstücke, dass seine Hände durchbohrt werden. Und das wurde prophezeit, bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde. Dass sie das Gewand teilen werden, dass er in das Grab eines Reichen gelegt werden wird, aber dass er auferstehen wird. Hunderte solcher Prophetien, die hunderte, tausende Jahre teilweise zuvor prophezeit wurden durch ganz verschiedene Propheten aus verschiedenen Kulturen und Sprachen und Schichten und Ländern. Die Bibel ist so ein faszinierendes Buch. Es ist so offensichtlich, dass es von Gott inspiriert ist. Übrigens, Schleichwerbung, Klammer, Bemerkung, wird hoffentlich in diesem Jahr noch ein zweites Buch von mir herauskommen, nämlich ein Überblick über das Alte Testament. Ich habe das genannt Durchblick.at, das Alte Testament aus der Vogelperspektive, wo so eine Kurzzusammenfassung sein wird über jedes Buch im Alten Testament. Die Zeit, der Autor, die Kultur, ein Outline, der Inhalt, Schlüsselverse, der Zweck jedes Buches, was es uns heute zu sagen hat. Und wir werden auch da drin besprechen den roten Faden durch alle 39 Bücher des Alten Testaments durch, der uns zu Jesus, dem verheißenen Retter, hinführt. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich in Druck ist und arbeite schon seit 15 Jahren da dran. Ich denke, wird eine spannende Sache sein. Klammer zu. Punkt, den ich machen wollte, ist, Gott begegnet Menschen, die offen sind für ihn. Dort, wo sie stehen. Er ist den Hirten, wo begegnet? Auf dem Feld. Dem Priester Zacharias ist er im Tempel begegnet. Hier diesen Sterndeutern begegnet er und offenbart sich ihnen, als sie die Sterne beobachten. Und er will auch dir begegnen, dort wo du stehst. Bist du offen dafür? Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Hast du ihn schon gefunden? Wenn nicht, streckst du dich aus nach ihm, suchst du nach ihm. Was ich in diesem Abschnitt hier sehr krass finde eigentlich, spannend finde auch, ist dieser Kontrast zwischen den Weisen aus dem Morgenland, die ja eigentlich Heiden waren, und den jüdischen Leitern. Diese Weisen aus dem Morgenland, die haben den Stern gesehen, des Messias, die waren begeistert, die haben eine lange Reise auf dem Kamel auf sich genommen, einfach um Jesus zu ehren. Und die haben sich gedacht, okay, wir gehen zu den Juden, die werden wissen, wo ihr König geboren worden ist, und sie ziehen in die Königsstadt Jerusalem, wahrscheinlich wird der neue König im Palast in Jerusalem geboren werden. Aber wen treffen sie dort? Sie treffen dort diesen grausamen, paranoiden König Herodes und eine korrupte, geistlich tote, nur äußerlich religiöse Leiterschaft von Israel. Traurig eigentlich. Was finden die Menschen, wenn sie in unsere Gemeinde kommen, wenn sie unsere Familien betrachten, unser Leben beobachten? Ich hoffe, dass sie nicht nur irgendwie so leere, äußere Religiosität sehen, sondern wirkliche Begeisterung und Leidenschaft für Jesus und Liebe für Jesus, Beziehung mit ihm. Darum geht's. Es ist keine Religion, die wir hier abspulen. Weisen kommen nach Jerusalem, erwarten, dass alle den neuen König feiern. Aber was finden sie? Hier Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes, die Theologen des Alten Testaments, und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagen zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, Prophet Micha: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Also was finden sie? Zuerst finden sie einen König, der total verunsichert ist und der sie hier offensichtlich belügt. Er will Jesus nicht anbeten, er will ihn umbringen. Er will den Messias töten, weil er in ihm eine Gefahr sieht für seine eigene Position. Er ist Jesus ganz offen feindlich gesinnt. Er hasst ihn. Und viele Menschen reagieren heute auch so auf Jesus. Wollen ihn verdrängen, wollen ihn wegschieben aus ihrem Leben. Weil ganz klar, Jesus ist eine Gefahr für deine Position, für dein Ego. Jesus will nicht irgendeinen Platz einnehmen in deinem Leben. Er möchte der Herr sein. Er stellt einen Herrschaftsanspruch. Er möchte das Sagen haben in deinem Leben. Er will auf den Thron deines Herzens. Das heißt, du musst runtersteigen. Jesus sagt, wenn ich in dein Lebensauto einsteige, dann nur ans Steuer, nicht auf den Beifahrersitz. Also entweder du fährst oder ich, aber nicht beide. Wenn ich einsteige, dann will ich das Steuer. Er stellt diesen Anspruch. In Matthäus 16, Vers 24 werden wir lesen, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also du selbst musst sterben und Jesus soll leben in uns und durch uns. Zweite Gruppe von Leuten, die die Weisen gefunden haben, waren die Priester und die Schriftgelehrten, die Theologen, die Bibelstudenten, die die Schriften kannten. Und die wussten genau, wo der Messias geboren werden wird. Vers 5 haben wir wieder diese Phrase, wenn Matthäus, es steht durch den Propheten geschrieben, Micha 5, die Verse 1 bis 3, war den Schriftgelehrten ganz klar, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Bethlehem war die Stadt Davids und so wird der Sohn Davids in der Stadt Davids geboren. Im Hebräischen Bethlehem, Beth ist das Haus, Lechem, Haus des Brotes. Es war eine fruchtbare Gegend, das Brot des Lebens kommt aus dem Haus des Brotes. David war ein Hirte, es war die Stadt Davids, er war ein Hirte, es gab viele Hirten dort. Da wurden die Opferlämmer für den Gottesdienst im Tempel gezüchtet. Also das Lamm Gottes wurde in dieser Stadt der Hirten geboren. Auf Arabisch heißt es Beit Lam. Samuel kann mich korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche. Das heißt Haus des Fleisches. Also es gab da nicht nur Brot, sondern auch Schafe, Fleisch, Steaks. Und die jüdischen Theologen kannten die Prophezeien. Diese Prophezeiung Michas, kannten auch die Prophezeiung Daniels, wann er kommen wird. Also die sollten wissen, dass die Zeit ungefähr bevorsteht. Und dann sehen sie dieses außergewöhnliche Spektakel in Jerusalem. Diese Karawane, diese Minister, diese Königseinsetzer von weit her. Und die sagen, wir haben den Stern des Messias gesehen. Der Messias ist geboren. Und was machen sie? Gar nichts. Die machen sich nicht mal die Mühe, die paar Kilometer nach Bethlehem zu laufen und mal nachzusehen. Diese Theologen waren nicht interessiert daran, dem Messias zu begegnen. Die waren geistlich eingeschlafen, die waren einfach so religiöse. Namenschristen, würden wir heute sagen. Und ihr Herz war ganz woanders. Gar kein Interesse. Die waren gleichgültig Jesus gegenüber. Das hat sie nicht gejuckt. Und in Lukas 19 lesen wir, dass Jesus geweint hat über sie. Er hat geweint über die Einwohner Jerusalems und hat ihnen als Konsequenz die Zerstörung Jerusalems angekündigt. 70 nach Christus durch die Römer. Und er weint da und er sagt, es ist dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ich meine, wie konnte das passieren? Die wussten die Zeit, die wussten den Ort und es hat sie nicht gejuckt. Sollten bereit sein für Jesu kommen. Das ist auch was, was er uns sagt. Seid bereit. Kann die Zeit, den Ort, die Zeichen und doch lesen wir in Johannes 1, er kam in das Seine, das heißt zu seinem Volk und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber so viele ihn annahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und die Verheißung, die gilt für dich und für mich. Also ich hoffe, dass wir nie solche sind oder nie solche werden, die die Bibel lesen, die da oben Gottes Verheißungen kennen, aber nicht danach handeln, die das kalt lässt, die nicht bewegt werden davon. Was wirst du tun mit deinem Bibelwissen, mit deiner Erkenntnis über Gott? Weil wir sind Eingeweihte in seinem Plan. Und Gott möge uns helfen, dass wir nicht so zu religiösen Schläfern werden, wie die Schriftgelehrten in Israel zur Zeit Jesu. Irgendwie so geistliche Karteileichen, zufrieden mit dem Status quo, bequem, unbeeindruckt von dem, was Gott tun will. Jesus kommt wieder. Seid bereit. Und er sagt uns, jetzt ist die Zeit der Gnade, wo jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet werden wird. Jetzt ist die Zeit, Belohnungen zu sammeln, Unterschied zu machen für Jesus in dieser Welt. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seinen Geist ausgießt, um die letzte Ernte einzufahren. Wir uns gebrauchen. Auch wir leben in so einer ganz besonderen Zeit. Und wir sollten an der vordersten Front von dem sein, was Gott tun will, heute. Aktiv sein, wie diese Weisen. Da möchte ich sein, nicht verschlafen, was Gott tun will. In Vers 9 lesen wir über sie. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Es gibt die verschiedensten Erklärungen, die Leute haben für diesen Stern, was das wohl genau war. Meine persönliche Meinung war, es war schlicht und einfach ein übernatürliches Phänomen, genauso wie die Feuersäule, die über Israel im Alten Testament gestanden ist. War so übernatürlich, dass die Sternforscher das erkannt haben. Und dieser Stern hat sie geführt zu dem Haus. Der stand über dem Haus. Also ein bisschen ungewöhnlich für einen normalen Stern. Es war ein übernatürlicher Stern, was immer das war. Manchmal wurden in der Bibel die Engelsterne genannt. Vielleicht war es einfach ein herrlicher, strahlender Engel. Oder zumindest ein Strahlen, das sie da gesehen haben. Auf jeden Fall hat er sie zu dem Haus geführt, wo das Kind war. Vers 10, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Stellt euch dieses Bild vor, diese mächtigen Männer aus Babylonien. Und sie fallen nieder vor diesem Kleinkind. Wow. Und sie huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Also sie kamen hier nicht zu dem Stall. Das ist falsch in unseren Krippenbildern. Sie kamen nicht zur Krippe in den Stall, sie kamen in ein Haus. Und Jesus war kein Baby in der Krippe, er war so wahrscheinlich um die 1,5 Jahre alt. Ich möchte euch diese geliebte Tradition nicht verderben, aber die heiligen drei Könige sind ja ein Mythos, eine Tradition. Bis zum 6. Jahrhundert hatten sie sogar einen Namen. Und seit dem 12. Jahrhundert könnt ihr ihre drei Schädeln, ihre angeblichen Schädeln in Köln im Dom besuchen gehen. Aber die Wahrheit ist, es waren keine Könige. Es waren wahrscheinlich auch nicht drei und sie waren ganz sicher nicht bei der Krippe in dem Stall. Also ihr könnt wirklich sparen in diesem Jahr bei den Krippenfiguren. Schadet nichts, wenn ihr die dabei habt, aber wenn ihr eine neue Krippe kauft, könnt ihr euch ein bisschen ein Geld sparen. Und sie bringen drei Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Das waren sehr wertvolle Geschenke, die sie Jesus da bringen. Und die waren auch prophetisch. Gold war das Metall der Könige. Weihrauch wurde von den Priestern im Tempel verwendet. Und Myrrhe, das war so ein wohlriechendes Harz, das wurde zum Einbalsamieren für die Toten gebraucht. Spricht von Jesu Begräbnis. Der Messias ist ein König. Wir haben es gelesen, Jesaja 9. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Messias war auch ein Priester. Zacharja sagt uns, er war nicht nur ein König, sondern er soll auch ein Priester sein. Zacharja 6, Vers 13, er wird auf dem Thron sitzen und herrschen, auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Und Jesus ist unser Hohepriester, der für uns eintritt. Und der Messias, der König, der Priester, wird für sein Volk sterben. Jesaja 53, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Also erstaunlich, wie viel Wissen diese Weisen aus dem Morgenland über den Messias hatten. Und mit diesen Gaben haben sie anerkannt, wer dieses Kind war. Und wir lesen hier, sie fielen nieder und sie huldigten ihm. Diese mächtigen Männer fielen vor Ehrfurcht vor diesem Kleinkind auf die Knie oder aufs Angesicht und huldigten ihn als Messias. Die hatten großen Glauben, oder? War ja nicht ganz so, wie sie es erwartet haben. Nicht im Palast in Jerusalem, kein Königssohn oder Sohn des hohen Priesters. Er war der Sohn des Zimmermanns. Und sie waren so arm, dass sie, als sie Jesus im Tempel geweiht haben, eine Taube dargebracht haben als Opfer. Das war das Opfer für einen kleinen Mann. Aber diese Weisen, die haben im Glauben gelebt, nicht im Schauen. Glaubten an Gottes Wort, glaubten an Gottes Führung und sie waren flexibel. Und es gibt diesen Spruch, glückselig sind die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. War nicht frustriert oder angespannt, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie es sich genau vorgestellt haben. Man sagt einfach, okay. Gott, ich bin verfügbar, dein Wille geschehe, was immer du tun willst, ich bin dabei. Das ist eine gute Einstellung. Und sie huldigten ihn, oder dieses Wort kann sogar anbeten bedeuten. Und wir können viel über Anbetung lernen von diesen Weisen. Wir sagen im Vers 2, wir sind gekommen, um ihn zu huldigen. Nicht um was zu bekommen oder Gott zu manipulieren, weil sie irgendein Gefühl haben wollten und weil sie gesegnet werden wollten. Nee, sie kamen diesen weiten, weiten Weg, einfach um ihn zu verehren. Er ist es wert. Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Zweitens kamen sie, um zu geben. Und Opfer hat immer was mit Geben, mit Aufopferung zu tun. Sie opferten ihm Gaben im Vers 11. Also ihre Ausrichtung war nicht selbstsüchtig. Nicht um zu bekommen, sondern um zu geben. Um zu dienen, um sich Gott hinzugeben. Es ist ein Gottesdienst. Ich denke an Römer 12, er will uns als lebendige Opfer haben. Und sie kamen voll Glauben drittens und voll Erwartung, voll Freude, voll Ehrfurcht. Und dann viertens, sie waren aktiv, sie fielen nieder und huldigten ihm. Es war nicht irgendwie nur so theologische Theorie für sie. Und wenn wir in der Anbetung stehen, sagen wir mal, dann ist es nicht ein Konzert. Dann sind wir alle beteiligt, ist was Aktives. Auch ein anbetender Lebensstil ist nicht Passives, ist was Aktives. In Vers 12 lesen wir, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Also fünftens, sie waren sensibel für Gottes Führung, für den Heiligen Geist. Und sechstens, sie waren im Gehorsam. Und wenn wir mit so einer Einstellung wie diese Magoi zu Jesus kommen, dann werden wir Wunder erleben, dann werden wir Erweckung erleben. Vers 13 auch, Josef war sensibel für das Reden Gottes. In seinem Fall war es ein Engel im Traum. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen.
Und dann lesen wir im Vers 14, er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog nach Ägypten. Auch er war sofort gehorsam. Und es ist wichtig in unserem Leben, dass wir diese Grundeinstellung haben, wenn wir Gottes Führung erleben wollen. Denn warum soll er dich führen, wenn du es eh nicht tun willst? Warum soll er dann zu dir reden? Seht ihr, er stand hier auf, gleich in der Nacht, war sofort gehorsam, hat nicht auf eine bequemere Zeit gewartet. Und natürlich, Gott weiß alles. Er will das Beste, sein Timing ist immer perfekt. Und wo Gott führt, da versorgt er uns auch. Und er hat durch diese Gaben der Weisen aus dem Morgenland, hat er die ganze Reise und den ganzen Aufenthalt finanziert. In Ägypten war eine große jüdische Kolonie, ungefähr 1 Million Juden dort, Alexandria zum Beispiel. Also gab es genug Platz, um dort unterzutauchen als kleine jüdische Familie. Vers 15, und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das sehen wir in Hosea 11, Vers 1. Da steht, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also Israel ist hier ein Bild für den Messias. Israel, oder sagen wir es umgekehrt, der Messias war ein Stück weit die Personifizierung der Nation Israel. Wir sehen das zum Beispiel im Propheten Jesaja, wenn er in diesen Kapiteln, in denen er über den Gottesknecht spricht, dann ist es zum ersten Mal Israel ganz allgemein gemeint damit. Aber bis wir zum Kapitel 53 kommen, zu dem sterbenden Gottesknecht, wird es immer konkreter, eine Person, die unsere Schuld trägt, die begraben wird. Also offensichtlich ist dann immer von einer Nation die Rede, sondern von einer Person, dem Messias. Und hier in Hosea ist Israel ein Bild oder ein Typus für den Messias. Wie Israel aus Ägypten gekommen ist, so wird auch der Messias Jesus aus Ägypten kommen. Vers 16, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. So war Herodes, er war brutal. Also aus dieser Stelle nehmen wir an, dass Jesus etwas jünger war als 2 Jahre. Vers 17, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Er spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollen sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Hier haben wir wieder diese Schlüsselphrase, das erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet wurde. Rahel war eine der 2 Frauen Jakobs oder Israels, also eine Mutter der Israeliten. Und die wurde in der Nähe dieser Ortschaft Rama begraben. Hat nichts mit der Margarine zu tun. Also war ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem, in etwa so weit wie Bethlehem südlich von Jerusalem entfernt war und lag auf derselben Straße wie Bethlehem. Und wir haben ein Bild hier durch den Propheten, dass die Rahel in ihrem Grab weint um ihre Nachkommen. Diese Prophetie finden wir in Jeremia 31. Der direkte Kontext dort sind die Juden, die von den Babyloniern getötet wurden, beziehungsweise in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Und zwar auf dieser Straße, die durch Rama geführt hat nach Norden. Aber der von Gott inspirierte Apostel Matthäus erkennt, dass diese Prophetie auch über die Ermordung der Knaben in Bethlehem spricht. Trauer in der alttestamentlichen Geschichte Israels war eine Analogie für die Trauer zur Zeit des Messias. Und wenn wir das lesen würden, hier in Jeremia, ohne die Hilfe von Matthäus, hätte man wahrscheinlich nie erkannt, dass diese Prophetie über die Zeit des Messias spricht. Also Jesus, der Messias, fasst die ganze Erfahrung Israels in seiner Person zusammen und erfüllt sie. Jetzt ein Punkt für die Theologen. bisschen was für den Kopf. Könnt ihr noch? Wir lernen aus diesen Versen hier was sehr Wichtiges über die Hermeneutik, die Bibelauslegung. Manche sagen, alle Prophetien in der Bibel werden wörtlich direkt erfüllt. Also wir müssen alle Prophetien wortwörtlich direkt auslegen. Und ich würde sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht so einfach, wie wir hier in Matthäus 2 sehen. Lass uns mal alle Prophetien ansehen hier in diesem Kapitel. Die erste hatten wir in Vers 6. Aus Bethlehem wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ist das eine direkte Erfüllung in Jesus? Ja, eindeutig, oder? Direkt wörtlich erfüllt. Und viele alttestamentliche Prophetien über den Messias sind so direkt. Und Jesus hat sie exakt erfüllt. Aber dann die zweite, die wir gesehen haben, in Vers 15, Hosea 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hätten wir das gesehen, wenn wir durch Hosea gelesen hätten, Hosea 11, hätten wir vermutet, dass da ein prophetischer Hinweis auf den Messias ist? Nicht wirklich, oder? Ist nicht direkt. Aber der von Gott inspirierte Apostel sieht, dass Israel ein Typus ist für den Messias hier. Und dann als drittes haben wir hier Jeremia 31, die weinende Rahel zur Zeit der Zerstörung Jerusalems, und das ist schon mal nicht wörtlich, eindeutig, die Gebeine von Rahel haben nicht wörtlich geweint in ihrem Grab, das ist ein Wortbild, typisch für die hebräische Sprache, ein Wortbild für die trauernden Mütter zur Zeit, in der Jeremia gelebt hat. Aber diese sind wiederum eine Analogie für die weinenden Mütter in Bethlehem, die ihre Söhne verloren haben. Also das Einzige, was hier parallel ist, sind eigentlich weinende Mütter. Und auch hier brauchen wir die Hilfe von Matthäus, um diesen prophetischen Aspekt in Jeremia zu sehen, auf die Zeit des Messias hin. Was lernen wir daraus? Wenn wir Prophetie lesen und Prophetie auslegen, dann ist es nicht alles immer so einfach und so klar und so direkt. Prophetie ist vielschichtiger. Wir lernen, wir müssen vom Neuen Testament ausgehen, von den durch den Heiligen Geist inspirierten Apostel, wenn wir alle prophetischen Aspekte im Alten Testament sehen wollen. Ihnen hat Gott auf ganz besondere Art und Weise die Augen geöffnet. Oder um es auf Deutsch zu sagen, wir müssen das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments lesen, okay? Manche machen es umgekehrt, die lesen das Neue Testament mit der Brille des Alten Testaments und dann kommen sie auf teilweise ziemlich abgefahrene Erwartungen, was noch alles passieren muss, weil irgendeine alttestamentliche Prophetie noch nicht wortwörtlich direkt erfüllt worden ist. Aber die richtige Vorgangsweise ist umgekehrt. Wenn das Neue Testament uns sagt, etwas ist erfüllt, dann ist es erfüllt, selbst wenn es nicht direkt oder wortwörtlich erfüllt ist. Beispiel, um es klar zu machen. Die jüdischen Schriftgelehrten, das waren die Alttestament-Experten, die hatten so eine literalistische, unflexible Hermeneutik entwickelt. Also sie haben gesagt, es muss immer bis ins kleinste Detail wortwörtlich erfüllt werden. Und in Matthäus 17 werden wir sehen, dass die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu gelehrt haben, dass bevor der Messias kommt, erst der alttestamentliche Prophet Elia wiederkommen muss. Die Juden stellen noch heute beim Passafest einen leeren Stuhl für den Elia dazu, falls er wiederkommt. Warum haben diese Schriftgelehrten das gelehrt? Weil Gott durch den Propheten Malachi prophezeit hat. Malachi 3, Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Manche Christen sagen heute, Elia muss erst wortwörtlich leiblich wiederkommen, bevor Jesus wiederkommt. Gott meint es, was er sagt, und er sagt es, was er meint, und deswegen muss das so sein. Aber die Frage ist, meint unsere Prophetie aus Malachi das wirklich? Also was machen wir? Wir setzen die neutestamentliche Brille auf und wir schauen im Neuen Testament, gibt es da irgendwo im Neuen Testament eine Stelle, die etwas dazu sagt? Und da finden wir, dass sogar Jesus selbst etwas über diese Prophetie in Malachi gesprochen hat und wer will mit ihm streiten? Und Jesus hat uns gesagt, dass diese Prophetie in Johannes dem Täufer erfüllt ist. Matthäus 11, Vers 14, da sagt er über Johannes, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Also diese Prophetie aus Malachi wurde nicht direkt wörtlich erfüllt, sondern geistlich erfüllt in Johannes dem Täufer. Elia war ein Bild oder ein Typus für Johannes den Täufer. In Lukas 1, Vers 17 sagt der Engel zu Zacharias, dem Vater von Johannes, und er wird vor ihm, das heißt Jesus, den Messias, hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren und den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also eine geistliche Erfüllung. Okay, ich verstehe das. Jesus sagt, es ist erfüllt in Johannes dem Täufer. Das heißt für mich heute ganz praktisch, ich muss nicht auf die leibliche Wiederkunft von Elia warten als Zeichen für irgendetwas. Die Hermeneutik von denen, die es so auslegen, ist schlicht und einfach falsch. Verstanden? Ich hoffe, es war nicht zu hoch, aber es ist ein wichtiger Punkt, wenn wir gerade Prophetie verstehen wollen. Das ist schwierig, das ist die Königsklasse der Bibelauslegung. Vierte prophetische Beispiel, was wir uns noch schnell anschauen, hier wird noch interessanter. Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum. Und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Herodes ist, wie gesagt, 4 vor Christus gestorben. Und das ist jetzt hier also entweder ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre später, wir wissen nicht genau, ob der Engel gleich darauf zu ihm geredet hat oder ein bisschen später. Aber ich finde es interessant, der Herr sprach zu Josef sehr viel im Schlaf. Ist eigentlich cool, ne? Josef hat gesagt, ich mache mal eine stille Zeit. Oh, der Herr hat zu mir gesprochen. Irgendwie cool, oder? Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Gott ist allwissend, er weiß alles, auch in deinem Leben. Sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachten. Und dann sehen wir im Vers 21 wieder den sofortigen Gehorsam. Josef ist ein Vorbild für uns. Er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, und er hatte ein ähnliches Temperament wie er, deswegen wurde er auch bald von den Römern wieder abgesetzt wegen seiner Grausamkeit und sein Gebiet wurde dem römischen Statthalter unterstellt, einer davon war Pilatus. Später. Da fürchtete er sich, dahin zu gehen, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa. Und er kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Also seine Heimatstadt. Seht ihr wieder, im Traum hat er eine göttliche Weisung empfangen. Ist auch ein schönes Beispiel für uns, dass Gott uns nicht alle Informationen auf einmal gibt, sondern Gott führt uns Schritt für Schritt. Wenn wir der ersten Anweisung gehorsam sind, dann kriegen wir die nächste Anweisung, den nächsten Schritt. Und der Herr führt Josef und seine Familie zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Einerseits schön, wieder daheim zu sein, andererseits, weiß nicht, ob die Leute ihn komisch angeschaut haben, erinnert euch an die Geschichte mit der Jungfrauengeburt, sollten den also so annehmen. Nazareth hatte nicht den besten Ruf. Denkt in Johannes Evangelium, hat Nathanael gesagt, kann aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Hatte vielleicht so einen Ruf wie das Ghetto von Frankfurt heute. Kann da irgendwas Gutes kommen? Also Jesus war nicht im einfachsten gesellschaftlichen Umfeld geboren und aufgewachsen. Er wurde einer von uns. Er war nicht verschont von der Härte des Lebens. Deswegen kann er uns verstehen. Und jetzt kommen wir zu dieser interessanten Prophetie zum Abschluss. Er wohnt in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazoräer genannt werden. Schon mal interessant, er sagt nicht durch den Propheten erfüllt Einzahl, sondern durch die Propheten Mehrzahl. Die Frage ist, wo haben die Propheten das gesagt? Fällt euch eine Bibelstelle ein? Wo haben die Propheten gesagt, er wird Nazoräer genannt werden? Wem fällt eine Bibelstelle ein? Niemanden? Kein Wunder, weil es gibt keine. Es gibt keine. Was es gibt in Jesaja 11, finden wir eine Prophetie über das messianische Zeitalter. Und da wird gesagt, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, also dem Baumstumpf und dem Spross. Isai war der Vater von König David. Wird hervorgehen und ein Schößling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also der Spross ist ein Bild für den Messias. Und das Wort Spross im Hebräischen ist das Wort Nezer. Und diese Wortwurzel steckt auch in dem Wort Nazareth drinnen, in dem Namen der Stadt. In Jesaja 53, Vers 2 haben wir dasselbe Bild, wenn auch andere Worte verwendet werden. Da geht es um den Gottesknecht, auch das ist ein Titel für den Messias. Und da wird gesagt, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten und so weiter und so fort. Wie hat Matthäus erkannt, dass in diesem Wort Spross ein prophetischer Hinweis drin ist, dass der Messias in Nazareth aufwachsen wird? Die Antwort ist nur durch den Heiligen Geist. Das hätten wir sonst nie vermutet. Woher wissen wir das? Nur durch Matthäus. Also, der Punkt ist, wenn du alttestamentliche Prophetie auslegst, setz deine neutestamentliche Brille auf. Okay? Musst du ja nichts anderes merken, keine Fremdworte, aber merk dir das. Neutestamentliche Brille. Und darüber hinaus lasst uns wie diese Weisen aus dem Morgenland Jesus suchen und nicht hartherzige Herodes sein oder gleichgültige Schriftgelehrte. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Danke, dass du uns so klar auf Jesus hingewiesen hast. Denn er ist unser Leben. Er ist unsere Rettung, wie sein Name schon sagt. Und Vater, ich möchte beten um Erweckung in unseren Herzen. Dass wir nicht eingeschlafene Namenschristen sind, sondern Herr, dass wir sensibel sind für dich, für dein Reden, dass wir hören, was dir am Herzen liegt, was du mit uns tun willst, Herr. Dass wir sehen, was du gerade tust in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer total spannenden Zeit. Du bringst das Missionsfeld, den Nahen Osten zu uns und wow, in was für einer spannenden Zeit wir leben. Herr, lass uns dabei sein. Lass uns Teil von dem sein, was du heute tun willst, Herr, und lass es uns nicht verschlafen. Darum möchte ich dich bitten. Danke für deine Gnade, Vater. Danke, dass wir auf unserer Männerfreizeit so viel Gnade erfahren durften. Und ich bete, dass es weitergeht, Herr, durch all unsere Herzen.